Wer frühstückt gerne? Alle. Wer hat gern Fisch und Brot zum Frühstück? Ein paar wenige. Ja, Fisch und Brot, vielleicht weiß der andere schon, um was es heute in der Predigt geht. Speisung, ja, weil ohne Speise kein Frühstück. Aber es geht um, aber hört selber, ich lese es euch vor, Johannes 21. Jesus erscheint 7 Jüngern. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 2 andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit, also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Bei dem Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das 3. Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Ja, wir wissen nicht genau, wie lange die Geschichte her ist seit der Auferstehung, seit Ostern, vermutlich so 1-2 Wochen. Und wir wissen auch nicht, was die Jünger angetrieben hat, zum Fischen zu gehen. War das irgendwie, waren sie frustriert, weil jetzt irgendwo, vielleicht haben sie es doch noch nicht ganz begriffen mit der Auferstehung, Jesus war nicht mehr da. Vielleicht war es aber auch notwendig, um die Familien zu versorgen. Vielleicht mussten sie einfach auch ja, Geld verdienen und darum sind sie fischen gegangen. Wir hören hier am Anfang von diesen 7 Jüngern. Und was ich auch, die haben gemeint, es waren sicher nicht, die 7 waren nicht alles Fischer. Wir wissen ja, 5 Jünger wurden namentlich genannt, 2 nicht. Und einer, auf jeden Fall Nathanael aus Kana, das war sicher kein Fischer. Weil Kana ist gar nicht am See Genezareth. Walter weiß es, ist etwa 40 Kilometer weg und das war dann sicher kein Fischer. Und ich glaube, dass die waren sicher irgendwo vielleicht ein bisschen niedergeschlagen und alles, aber sie haben die Gemeinschaft untereinander gesucht. Und dann haben sie gesagt, komm, lass uns zusammen fischen gehen, lass uns was machen. Und dann sind sie rausgefahren und ja, waren eben beim Fischen. Und es war üblich, dass man nachts fischen geht. Vers 4. Bei Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu: Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten: Nein. In einer anderen Übersetzung heißt es: Kinder, habt ihr etwas gefangen? Wie kommt jetzt Jesus dazu, zu erwachsenen Männern Kinder zu sagen? Aber das war damals die ursprüngliche Anredung von meinem Rabbi und seinen Jüngern, zu sagen: Kinder. Und so hat es eben Jesus auch gemacht, aber sie haben ihn da immer noch nicht erkannt. Und dann fragt er: Habt ihr etwas gefangen? Nein. Ganze Nacht draußen gewesen, nichts gefangen. Und wie oft geht es uns so? Wie oft habe ich den schon 10-mal eingeladen zum Gottesdienst und er ist nicht gekommen? Jetzt haben wir so eine tolle Veranstaltung gemacht und haben so einen tollen Redner organisiert und es sind so wenig Menschen gekommen. Wie oft geht es uns, dass unsere Netze leer sind? Wie oft geht es uns, wo wir uns irgendwo abmühen und das Ergebnis ist eher mau und wir haben nichts gefangen? Also ich weiß nicht, mir geht es manchmal so. Denke ich, wow. Und so ging es den Jüngern auch. Habt ihr etwas gefangen? Nein. Und gerade nach so einer enttäuschten Nacht, nach so einer enttäuschten Aktion, nachdem wir irgendwo viel Energie aufgewandt haben und sehen keinen Ertrag. Und dann dürfen wir sicher sein, dass jemand am Ufer steht und auf uns wartet. Gerade dann können wir sicher sein, dass unser Herr und Heiland auf uns wartet. Und dass unser Herr und Heiland sagt: Hey, komm her. Die Geschichte ging ja dann so weiter. Da sagte er, also Jesus: Werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Jetzt möchte ich euch das so vorstellen. Die haben ja noch nicht Jesus erkannt. Die Fischer, und Petrus, denke ich, das war nicht die erste Generation Fischer. Sein Vater, wird, glaube ich, erwähnt, war Fischer, vermutlich der Opa. Also der konnte sich wirklich aus mit dem Fischen. Und dann kommt einer und sagt: Hey, du musst das Netz jetzt auf der rechten Seite auswerfen. Mal denkst du, also hallo, du hast keine Ahnung. Und ist ja auch nicht logisch. Aber die taten es dann und das sehen wir noch. Oft ist es auch so, dass wir die Dinge, vielleicht heißt es nicht auf der rechten Seite, sondern dass wir das Recht ins Wasser werfen. Also sprich, auch bei uns ist es manchmal so, dass wir manchmal Dinge machen und aber vielleicht haben wir sie nicht recht gemacht. Vielleicht haben wir sie nicht so gemacht, wie es richtig ist, wie auch Jesus das, wie Gott das möchte, dass wir manche Dinge machen. Oft, also mir geht es in meinem Leben oft so, ich mache dann irgendwas und sage: Ja, Herr, gell, das passt schon. Statt vorher zu fragen: Was ist denn recht? Was ist die rechte Seite? Wie ist es recht, wenn wir unser Netz auswerfen? Was ist dran in der Gemeinde? Welche Veranstaltungen? Und ich glaube, wichtig ist, also ist in meinem Leben so, dass mir vorher Gott fragt: Hey, Herr, was ist dran? Was möchtest du jetzt? Mir wurden uns manche Enttäuschung, manches leere Netz ersparen, wenn wir vorher Gott fragen würden. Also ich rede jetzt von meinem Leben, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, vielleicht ist es bei euch anders, bei mir ist es so. Ich würde mir sicher manche Enttäuschung ersparen, wenn wir von Anfang an Jesus im Boot hätten. Wenn wir vom Anfang an genau wissen würden, was denn das rechte Fischen ist. Und nicht, dass der Markus meint, er hat ja so viel Erfahrung, er weiß ja schon, wie man recht zum Fischen geht. Weil das mag menschlich alles passen. Auch diese Geschichte, das war menschlich sicher richtig, dass sie denken, ha, was will denn der? Aber wir haben es hier nicht mit einer menschlichen Komponente zu tun. Weil Jesus, unser Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, das ist eine geistliche Kraft, die unsagbar ja, stark ist. Und darum ist es eben wichtig, dass wir, und uns Deutschen hat man das aberzogen, so diese, auch diese geistige Dimension, wenn du heute sagst, du glaubst an Dämonen, dann sagst du, hallo, wo lebst du? In Afrika oder keine Ahnung, in Südamerika, da sind die ganz anders, die haben die ganz andere Verbindungen zu dieser geistlichen Welt. Und das darf man, aber wo wächst denn gerade wirklich das Evangelium in erster Linie? Schon in solche Länder, die diese Sicht für diese geistliche Welt haben. Und dann ist es entscheidend, dass mir einfach Jesus gehorcht, auch wenn es vielleicht mal so aussieht, dass es gar keinen Sinn macht. Und das fällt mir zum Beispiel auch schwer, wenn ich denke, boah, jetzt soll ich doch tatsächlich das machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr auch die Stimme unseres Herrn und Erlösers kennen. Aber es ist auch wichtig, dass wir mehr und mehr unserem Erlöser gehorchen, dass wir mehr und mehr auch sagen können, auf dein Wort hin. Weil dieses auf dein Wort hin, das ist was, schauen wir uns nachher auch kurz an, das ist eine ähnliche Geschichte, die steht im Lukas 5. Und in dieser Geschichte im Lukas 5, das ist die Berufung von Petrus, wie Jesus Petrus ruft. Und auch ähnliche Geschichte, die waren die ganze Nacht beim Fischen, haben nichts gefangen. Und dann sagt Jesus auch nochmal, der fahr raus, wirft dein Netz aus. Und dann haben sie auf jeden Fall so viele Fische gehabt, die Netze sind schier zerrissen. Und auch untertags fischt man nicht. Aber und interessant ist, was dann Petrus gesagt hat. Petrus sagt dann, geh weg von mir, kümmere dich nicht um mich, ich bin ein sündiger Mensch. Und jetzt bei der Geschichte, vermutlich 3 Jahre später, da lesen wir dann, da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Damals hat Petrus gesagt, Herr, kümmere dich nicht um mich, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. 3 Jahre später nimmt er sein Gewand und springt ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Obwohl, ihr kennt die Vorgeschichte, obwohl er ihn vermutlich 14 Tage vorher 3-mal verleugnet hat und gesagt hat, ich kenne die nicht. Und trotz alledem ist Petrus sofort zu Jesus gesprungen. Er hat sofort gewusst, wo er hingehen kann mit seiner Schuld. Und das ist auch was, wo mich diese Geschichte gelehrt hat. Ich kann mit meiner Schuld sofort zu Jesus kommen. Petrus hat das wirklich begriffen und er ging sofort zu Jesus. Und das war sicher nicht leicht. Und was mir auch bei diesen zwei Geschichten groß war, ist, die erste Geschichte im Lukas 5 war die Berufung des Petrus. Und jetzt ist quasi das fast identische Geschichte. Quasi wie wenn Jesus Petrus noch einmal beruft. Und das ist mir echt so groß war. Jesus liebt Petrus unendlich und Jesus liebt dich unendlich. Und auch wenn wir wirklich Mist bauen, und natürlich ist das wahrscheinlich für Petrus auch schwierig gewesen. Er hat ja bitterlich geweint, heißt, nachdem er dreimal Jesus verleugnet hat, und der hat sicher kein gutes Gefühl gehabt. Und trotzdem ging er auf Jesus zu. Und Jesus, ja, hat es so inszeniert natürlich, um Petrus auch, ja, das leicht zu machen. Und genau so ist es aber auch bei uns. Unser Herr macht es uns immer wieder leicht, auf ihn zuzuschwimmen. Macht es uns immer wieder leicht, ja, zu ihm zu kommen. Und das, denke ich, das müssen wir uns wirklich auch immer wieder vor Augen führen. Unser Herr macht es uns leicht, zu ihm zu kommen. Er sehnt sich danach. Er möchte dich und mich, ja, als seine Freunde. Aber es war wichtig, dass Petrus auf Jesus zuging. Was auch ein wichtiger Punkt wäre, oder was mir so groß geworden sind, es gibt eigentlich bei den Aposteln zwei so Hauptapostel, Hauptjünger. Das ist einmal der Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, der an der Brust Jesu war, und der Petrus. Und das sind zwei total unterschiedliche Typen. Während der Petrus der totale Macher ist, immer Aktion, hau, und dann wird Jesus festgenommen, zieht das Schwert, haut dem Dings Ohr ab, immer irgendwo Aktion. Und der Johannes war ganz anders. Der Johannes war so ein ruhiger, das ist jetzt nicht unser Johannes, nein. Der war eher ja, ruhig, kam aus der quasi der Liebe zu Jesus und der hatte da einen ganz anderen Blick. Und der Johannes ist jemand, der hat eine ganz andere Wahrnehmung gehabt. Der hat wirklich durch Liebe zu Jesus, war so seine Wahrnehmung. Er hat den Herr erkannt. Er war nicht blind, wie jetzt Petrus in der Sache. Aber Petrus hat nicht weniger geliebt. Petrus hat durch Arbeit geliebt, durch Aktion. Ein Tatmensch war Petrus. Der Petrus, sag ich mal, ist eher der Deutsche. Wir sind ja auch eher Schaffer, Häuslebauer. Und Petrus war der gleiche. Auf dem Berg Tabor bauen wir drei Hütter. Und interessant ist, dass es nicht gewertet wird, auch von Jesus. Und das ist das Gute. Wir müssen nicht alle gleich sein. Wenn es bloß Macher gäbe, oder bloß, das wäre nicht gut. Und das sind zwei verschiedene Typen, die aber so total nebeneinander stehen können. Der eine eher so, nennt es vielleicht ein bisschen geistlich, eher vielleicht der Ruhige, der so aus der Liebe zu Jesus. Und dann der eine, der Schaffer. Und Jesus tadelt da nichts. Und das finde ich auch so stark. Wir müssen nicht alle gleich sein, oder sowieso nicht. Aber jeder kann auf seine Art auch Gott begegnen. Jeder kann auf seine Art Gott lieben. Und das ist mir auch jetzt in dieser Geschichte groß geworden, bei diesen zwei Charakteren. Natürlich standen die in Konkurrenz zueinander. Ein paar Verse weiter. Was passiert mit dem, wo dann Petrus Jesus fragt? Weil irgendwie ging das Gerücht um, dass Johannes nicht sterben wird. Und dann fragt Jesus, dann fragt Petrus Jesus, ja, und was ist mit dem? Und dann sagt Jesus ziemlich schroff, was geht es dir an? Folge du mir nach. Die sind schon irgendwie in Konkurrenz gestanden, die zwei. Zu diesem Zeitpunkt noch. Später lesen wir mal in der Apostelgeschichte 3, dass sie gemeinsam zum Bäder gingen und dann diesen Gelähmten an der Pforte geheilt haben. Später war das anders, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, denke ich. Also das ist schon was, wo die waren schon in Konkurrenz zueinander. Quasi waren so die zwei, nennen sie jetzt mal Oberjünger, Petrus und Johannes. Vers 8. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Eben Frühstück, Fisch und Brot. Auch da ist was. Wisst ihr, wo Jesus von Petrus verleugnet war, wo er da gesessen ist? Am Kohlenfeuer. Und jetzt auch wieder dieses Kohlenfeuer. Und Jesus bereitet den Jüngern ein Frühstück. Ich bin eigentlich total begeistert. So lapidare Dinge wie Essen sind Jesus wichtig, weil er sich um seine Leute sorgt. Und dann in Vers 10, holt ein paar von den Fischen, die ich gerade gefangen habe, sagt Jesus. Das begreife ich jetzt nicht. Jesus macht ein Kohlenfeuer, da liegen schon Fische drauf und Brot. Und dann sagt er zu den Jüngern, jetzt bringt mir ein paar Fische, die ihr gefangen habt. Irgendwie war Jesus nicht in der Lage, genügend Fische für alle quasi zu dieses Wunder zu wirken, oder waren da seine Kräfte irgendwie am Ende? Oder stellt euch vor, da ist ein Feuer, da liegen Fische drauf. Hat Jesus gemacht, das Brot liegt bereit. Und dann sagt Jesus zu denen, bringt nur ein paar Fische her. War das denn nötig? Wisst ihr, was ich meine?
Das könnte aber auch Anerkennung den Jüngern gegenüber sein, dass sie sein Wort gefolgt haben oder auf der rechten Seite des Netzes ausgeworfen haben.
Das könnte es durchaus sein, richtig, genauso das, was Anna gesagt hat, dass er möchte unsere Mitarbeit. Für ihn wäre das, der hätte keiner, keine Ahnung, es waren 7 Leute mit Jesus, 8, keine Ahnung, wie viel Fisch man isst. Also das war sicher nicht, Jesus hat sich dabei gedacht und seine Macht und seine Kraft war nicht zu kurz, zu sagen, hey, jetzt machen wir halt alle Fische. Nein, er wollte ganz bewusst die Leistung von den Jüngern anerkennen, auch diesen Gehorsam, und Er wünscht sich unsere Mitarbeit. Er möchte nicht alles allein machen. Natürlich hätte er die, wie gesagt, die Fische, aber er wünscht sich deine und meine Mitarbeit. Er wünscht sie sich. Er möchte mit uns gemeinsam arbeiten. Er möchte nicht irgendwo, dass wir bloß so konsumieren und da essen. Und auch das ist wichtig, dass wir das kapieren. Auch untereinander. Wir müssen einander fordern, wir müssen einander ja, auch lehren und das gemeinsam machen. Und nicht, da kann es nicht einen Superstar geben, der alles macht und alle anderen lernen sich bedienen. Nee, wir sind als Gemeinde sowieso, an jeder bringe das ein, die Gaben, die er hat. Und sagt nicht, du hast keine Gaben. Und nur so funktioniert Gemeinde. Gemeinde funktioniert nicht, wenn da irgendein Superstar vorne ist und alle Fische besorgt. Nee, das haben wir ja jetzt gesehen am See. Und wenn jeder was mitbringt, wenn dann, das macht auch Gemeinde aus. Das macht unser Leben aus. Wenn jeder das, dann gibt es Lärm, dann gibt es das, dann gibt es das. Das ist genial. Und so wünscht sich's Gott. Dass jeder die Fische mit einbringt, die er gefangen hat. Die ihm auch leicht fallen zu fangen. Und lasst uns an das immer denken. Jesus möchte mit uns zusammenarbeiten. Er sehnt sich danach. Ich will doch das nicht allein machen. Genauso ist es ja auch mit der hätte können uns ja wäre für Gott ja leicht ist gewesen, uns zu Marionetten zu machen, die ihn arbeiten müssen, die gar nicht anders können. Aber das wollte er nicht. Eine Beziehung ist das nicht. Eine Beziehung ist, wo jeder einen freien Wille hat. Wo du den freien Wille hast, zu sagen, ja, ich bringe meine Fische ein oder auch nee, ich bringe sie nicht ein. Aber sag nicht, dass du keine Fische hast. Dass du keine Gaben hast. Und Gott braucht dich genauso wie mich, wie jeden anderen auch. Und die Frage ist, lässt du dich gebrauchen? Oder sag ich, oh, ich bin zu alt, ich bin zu jung und was weiß ich, was wir noch für Ausrede haben. Ich habe keine Zeit. Wir haben alle gleich viel Zeit, nämlich 24 Stunden am Tag. Sag nicht, du hast keine Zeit. Sag, mir sind andere Dinge wichtiger als das. Dann stimmt's. Und da Vers 11. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Wer hat das Netz dann an Land gezogen? Petrus. Der Macher. Aktion. Und es ist auch interessant. 153 Fische. Erstens mal, muss ich sagen, wie kommt man jetzt dazu, die Fische zu zählen? Das ist ja große Fische, glitschig. Könnt ihr euch erinnern, wo wir mal die Forelle geschlachtet haben? Und dann musst du 153 Fische zählen. Und wieso 153? Wieso nicht 154 oder 149 oder 150 ist ja gerade Zahl. Und da gibt es natürlich verschiedene Theorien und Auslegungen. Eine davon ist, dass zur damaligen Zeit 153 verschiedene Fischsorten oder Fischarten bekannt waren. Ob's, keine Ahnung, ob das stimmt, ob es nur andere Theorie gibt. Auf jeden Fall waren es sehr viele Fische und diese Zahl kann schon bedeuten, wenn das die ganzen Fischarten zur damaligen Zeit sind, dass Gott eigentlich alle Fische fangen möchte. Dass er über alle Menschen quasi ja, in seinem Reich haben möchte. Aber wie gesagt, das kann auch Spekulation sein, ich weiß es nicht. Vers 12. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob es wirklich der Herr ist. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Und mir meint er immer, mir ladet Jesus ein. Und Jesus ist unser Gast. Aber eigentlich ist es falsch. Jesus ist der Gastgeber und wir sind seine Gäste. Wir kommen an seinen Tisch. Er ist der, der alles in seinen Händen hält. Und wir dürfen als seine Kinder an seinen Tisch kommen. Wir sind seine Gäste. Und Jesus ist ein genialer Gastgeber. Aber wir meinen immer, jetzt laden wir Jesus ein und dann. Aber es ist genau umgekehrt. Jesus lädt dich und mich ein. An seinem Kohlenfeuer Brot und Fisch zu essen. Er lädt dich ein. Lässt du dich einladen? Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Und das war ein Stück weit mehr, denke ich wieder auch. Die Geschichte geht ja weiter, wo dann Jesus Petrus fragt, hast du mich lieb, ihr kennt das alles. Und es war auch ein Prozess, der war ganz sicher ganz wichtig, auch für Petrus. Aber auch das war wichtig. Vielleicht zusammenfassend möchte ich sagen, genauso wie Petrus, also es war quasi wie eine zweite Berufung für Petrus, auch nach dem Mist, wo er da gemacht hat, wo er Jesus verleugnet hat. Und so ist es auch oft in deinem Leben. Wenn wir irgendwo Mist bauen, dann haben wir wie eine zweite Berufung, und vermutlich auch noch eine dritte und eine vierte, so wie wir unseren Vater im Himmel kennen. Aber dass es zu diesem Punkt zurückgeht, dann denke ich, ist wichtig, dass wir seine Gäste sind und nicht er unser Gast. Und dass er uns wirklich unsagbar lieb hat und uns wirklich vor uns sorgen möchte. Und das wünsche ich uns, dass uns das mehr und mehr bewusst wird. Und was aber auch wichtig ist, diese Gesinnungsänderung bei Petrus, Johannes, dass die dann nachher wirklich auch so keine Konkurrenten mehr waren, glaube ich, das ist erst passiert, wo sie erfüllt wurden mit der Kraft Gottes. Wo sie dann wirklich eines Geistes waren. Und dann aber auch Menschenfischer sind sie erst worden nach dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir brauchen trotz alledem diese Kraft Gottes durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und für die Jünger war Pfingsten extrem wichtig. Und für dich und für mich ist Pfingsten ebenso extrem wichtig. Ohne diese Kraft Gottes in uns, ohne Christus in uns, ohne den Heiligen Geist in uns, wird es uns schwerfallen oder wird es unmöglich sein. Darum streck dich danach aus. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du uns aus Liebe wirklich nachgehst. Danke, dass du genau weißt, wo jeder von uns steht, was jeder von uns braucht. Jesus, hab einfach Dank. Und hab einfach auch Dank, dass du immer quasi ein Frühstück für uns bereitet hast. Dass wir mit all unserer Not und unserer Sorge kommen können und unsere Misserfolge. Und du bist da und sagst, komm, frühstücken wir zuerst mal. Mach uns das wirklich groß. Mach uns das groß und danke, Jesus, für alles. Danke, Jesus, ja, dass du wirklich auferstanden bist, dass diese Auferstehungskraft in dir und in mir leben darf. Jesus, danke dafür. Danke, dass du so gehorsam warst. Danke, dass du alles für uns ja, erreicht hast durch deine Tat am Kreuz und durch deine Auferstehung. Jesus, hab ganz herzlichen Dank. Du Liebe unseres Lebens. Amen.